Jetzt ist uns nur leid, dass nicht alle Platz gefunden haben. Wir grüßen aber auch die, die drüben sind und freuen uns immer, wenn auch neue Freunde unter uns sind. In diesen Novembersonntagen, da gehen ja auch manche traurige und schwermütige Gedanken durch unseren Kopf. Aber heute Morgen will Gott zu uns reden. Das überdeckt und überstrahlt alles andere. Das heißt in der Bibel, alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Schönheit wie die Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Wir wollen es heute Morgen hören und zu Beginn singen, Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, 126 alle vier Verse. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir sind heute Morgen zusammengekommen, um dein Wort zu hören. Und wir bringen in diesen Gottesdienst mit viele persönliche Dinge, die uns heute Morgen beschäftigen. Hinter uns liegt die Woche mit ihrer Arbeit. Und wir wollen das alles dir jetzt hinlegen. Und du musst zu uns reden, dass wir Worte ewigen Lebens verstehen und vernehmen. Und dann musst du uns den Blick weit machen auf deine große Ewigkeit, auf die wir zuwandern, dass uns allen heute Morgen das Kleine klein und das Große groß werde. Lass es geschehen, dass nicht einer von uns dieses Ziel versäumt, einmal vor dir zu stehen und bei deinem Volk zu sein in der Ewigkeit. Und darum gib uns auch heute den richtigen Blick für die Dinge dieser Welt, das, was heute und morgen nötig und notwendig ist. Gib uns ein Verständnis, das du prägen kannst. Und nun wollen wir auch in der Stille all das Persönliche dir sagen, das uns beschäftigt. Herr, erhöre uns, weil wir auf dich hoffen. Amen. Lesen wir Römer 13, Verse 1 bis 7. Das ist der Predigtext. Wir haben heute, weil wir die Vorstellung der Kandidaten zum Kirchengemeinderat haben, ein wenig gestrafft und gekürzt in unserem Gottesdienst. Seite 169 im Neuen Testament. Ich habe mir überlegt, manchmal am Römerbrief ist das geeignet als ein Predigtext. Ich habe auch in all meinen vielen Predigtsammlungen aus Jahrhunderten noch nie eine Predigt über Römer 13 gefunden. Und das ist fast eine Uraufführung, die wir hier heute Morgen machen. Und die Frage, ist das überhaupt möglich, über den Staat zu predigen? Gibt es nicht ganz andere Dinge, die Sie heute Morgen bewegen? Wir wollen Gott bitten, dass er auch dieses Wort so an uns werden lasse, als ein ewiges Wort, das unser Leben bewegt. Jeder Mann soll sich denen unterordnen, die die Regierungsgewalt ausüben. Denn es gibt keine staatliche Gewalt, die nicht von Gott kommt. Die bestehenden Gewalten sind von Gott eingesetzt. Wer sich also der staatlichen Gewalt widersetzt, der widerstrebt der Anordnung Gottes. Die ihr aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu, denn vor den Regierenden müssen sie sich nicht fürchten, müssen sich nicht die fürchten, die Gutes tun, sondern die Böses tun. Willst du dich aber nicht vor der staatlichen Gewalt fürchten, so tue Gutes, so wirst du Anerkennung finden bei ihr, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht ohne Grund. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht nur um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, indem sie diesen Auftrag wahrnehmen. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem Steuer zusteht, Zoll, dem Zoll zusteht, Achtung, dem Achtung gebührt, Ehre, dem Ehre gebührt.
Yeah.
Liebe Schwestern und Brüder, ich muss Ihnen zuerst einmal wieder in Erinnerung rufen, wie Paulus damals die Welt der Antike gesprengt hat. Über den Einfluss des Apostels kann man sich ja kaum richtige Vorstellungen machen. Es gab überhaupt keinen Bereich der damaligen Kultur, der Philosophie des Denkens, der nicht durch die Predigt des Evangeliums von Paulus, wie er auf Jesus hinweist, umgewälzt, umgepolt und verändert wurde. Sie wissen es ja allein, was das für das Judentum bedeutet hat, als Paulus den Sprung gemacht hat in die Heidenwelt. Und mit Recht haben damals die maßgeblichen Vertreter des Judentums gesagt, er ist der Zerstörer, der Aufwiegler, der beseitigt werden muss. Oder wenn Sie wissen, wie damals in der Antike der Mensch verehrt und vergöttert wurde. In Rom gab es ja für diesen Menschen, der damals geherrscht hat über die ganze bewohnte Welt, keine Grenze und keine Einengung. Und Paulus sprach von der Sünde, dieses ewig unattraktive Thema, und hat diesen großen Menschen entzaubert. Das römische Weltreich sollte darüber zerbrechen. Und dann hat Paulus davon geredet, dass wer in Jesus geborgen ist, ewigen Frieden hat und keine Angst mehr zu haben braucht. Und die Christen sind hineingegangen und haben sich foltern und martern lassen. Und sie haben gesiegt, diese stummen Opfer, die davon geredet haben, dass der Sieg in Jesus errungen sei. Das römische Weltreich zerbrach darüber und das hellenistische Denken verging. Er hat die ganze damalige Zeit aus den Angeln gehoben, aber es fällt auf, dass ausgerechnet dem Staat gegenüber Paulus solche Worte findet. Also revolutionär darf man ihn absolut nicht nennen. Die Revolutionäre haben sich ja schon tüchtig ausgeschimpft gegen den Paulus und sagen, das dürfte gar nimmer in der Bibel drinstehen, dass man dem Staat untertan sein soll. Im Gegenteil, man muss sich auflehnen, man muss protestieren, man muss agieren. Aber nach all dem, was wir von Paulus wissen, war er keiner, der einen Blatt vor den Mund nahm. Es kann sicher nicht aus Versehen passiert sein, dass Paulus so redet, sondern ganz bewusst. Und wir erinnern uns, dass uns manchmal in den Briefen des Paulus solche Stellen vorkommen, wo er gegen die revolutionären Strömungen seiner Zeit zu Felde zog. Vielleicht hat er Sorge gehabt, als ob die Christen schwärmerisch meinen könnten, jetzt schon das neue Gottesreich sichtbar darzustellen. Darum hat er die eben befreiten Frauen, und Frauen sind unter Jesus Freigewordene, die so viel Recht haben wie den Mann, zur Zurückhaltung in der Wahrnehmung ihrer Rechte aufgefordert in den Versammlungen. Darum hat Paulus den Sklaven geraten, nicht alle Ordnungen nun über den Haufen zu werfen. Nicht, weil er rückständig war. Paulus war ein ganz vorwärtsweisender Mensch, der eigentlich nur gelebt hat im kommenden Gottesreich. Aber er hat die zwei Dinge nicht verwechselt. Das kommende Gottesreich und die Ordnungen dieser Welt. Und ich will drei Punkte sagen. Alle weltlichen Ordnungen müssen auf Gott hin verstanden werden. Auf Gott hin. Nun haben wir heute in unserer modernen Zeit ganz große Schwierigkeiten. Die weltlichen Ordnungen, auch den Staat, in dem wir leben, auf Gott hin zu interpretieren. Wir leben in einer sehr gottlosen Zeit. Und viele Menschen in unserem Volk haben gar kein Verständnis, dass wir das auf Gott hin erklären und verstehen wollen. Und ich meine, dass gerade darin der bleibende Wert dieser großen Worte liegt, die wir hier haben. In unserer Zeit besteht eine Gefahr, dass wir den Staat als die letzte Größe betrachten. Und jetzt prüfen Sie einmal kritisch so viele Gedanken, die in unseren Mitbürgern wurzeln. Ist es nicht der illusionäre Traum vom Heilsstaat, vom verweltlichten Gottesreich. Sie erwarten alle das Heil von einem Staat. Ich habe schon Sorgen, ob das Bild vom Sozialstaat richtig ist, der jeden Bürger an die Brust nimmt und ihn nährt und verpflegt. Ist das das christliche Bild? Der Staat als der Versorger aller, der Glücksbringer aller, der für die Lust und für das Glück aller Menschen zuständig ist, die Bibel spricht nie davon. Der Staat hat eine ganz begrenzte Ordnung. Und wenn wir jetzt die Worte des Paulus lesen, fällt uns auf, dass er gerade dem wehrt, dass wir dem Staat bald das zumessen, was dem Gottesreich gehört. Der Staat hat eine ganz begrenzte irdische Aufgabe. Und wer es auf Gott hin deutet, der versteht es erst. Du kannst es nur von Gott her sehen und begreifen, sonst setzt du den Staat absolut als die letzte Größe. Und wir Christen denken ja daran, dass in der Bibel auch noch das andere steht, in der Offenbarung, dass am Ende der Zeit es jenes Welteinheitsreich geben wird, das äußere christliche Ordnungen verwirklicht, wie Nächstenliebe und Humanität. Und das doch in seiner ganzen widergöttlichen Art sich gegen die Bevormundung Gottes zur Wehr setzt. Nur das über sich wegstreut. Dieser Staat will das Letzte sein. Und er will auch der Erfüller aller Hoffnungen der Menschen sein. Darin wird er der Antichristus, der Antiheilsbringer werden. Und wir werden uns daran erinnern müssen. Ich dachte immer wieder, wir müssen jungen Menschen davon sagen, damit sie drauf merken, wenn einmal die Zeiten eintreten sollten. Wir wissen ja nicht, wann das sein wird. Ein absoluter Staat, der sich selbst als das Letzte versteht, ist für mich ein unheimlicher Staat, vor dem mir graut. Darum bin ich so froh, dass hier steht, dass die Regierungsgewalt von Gott ist und unter Gott steht und ihre Grenze in Gott hat und nicht weiter kann. Sie hat keinen göttlichen Rang. Aber jetzt sagen manche, hat nicht Paulus doch mit diesen Worten eben so das gesagt? Manche Regierungsleute haben das immer wieder auch so ausgelegt, als ob sie ihrer äußeren irdischen Macht einen göttlichen Rang zumessen können und sagen, sind wir eben nicht doch ein Staat, dem göttliche Ehre gebührt? Nein, das sagen wir doch auch vom Menschen, dass der Mensch von Gott stammt und von Gott geschaffen ist. Und auf Gott hin sein Ziel und sein Ende hat. Und das wissen wir von jedem Menschen, dass er seinen Sinn verlieren kann und seine Würde, indem er genau das Bild, das Gott ihm geben will, in sein Gegenteil verdreht. Das wusste doch Paulus auch. Von der Staatsordnung, die ihr Wesen verliert. Sondern was für uns Christen ganz wichtig ist, ich kann all die Ordnungen dieser Welt, ob das die Eheordnung ist, die Ordnung des Untergebens in den weltlichen Berufsverhältnissen und des Staates nur verstehen, wenn ich mich vor Gott beuge. Und von daher merke, ja, ich als Christ kann mich auch untertan machen in den verschiedenen Gewalten, die es in dieser Welt gibt. Auch die Staatsordnung lebt von der Barmherzigkeit Gottes, wie wir Menschen auch. Und es ist Gottes Geduld, dass er so viel scheußliche Staatsformen trägt in großer Nachsicht. Darum sollten wir nicht meinen, als ob Paulus über all das den Mantel des Schweigens breiten würde und sagen, es kommt doch nicht drauf an. Man wollte den Paulus fragen und sagen, Paulus, hast du eigentlich nie etwas gehört von diesen unmenschlichen Regierungsformen? Hat er das nicht gemerkt auf seinen Reisen, wie der römische Staat die Menschen ausgebeutet hat? Hat er nicht schon geahnt, wie die römischen Kaiser sich rüsten für die Christenverfolgung? Hat er das nicht in Korinth mit Aquila und Priscilla gesprochen, die damals in dieser großen Judenvertreibung aus Rom weichen mussten? Hat er nicht über das Unrecht, über die Unmenschlichkeit dieser Regierungsformen gesprochen? Natürlich. Und er selbst ist ja wahrscheinlich von dieser Regierungsgewalt zu Unrecht hingerichtet worden. Und dennoch sagt er, dass die Regierung einen Dienst tut, nämlich der Anarchie wehrt. Wir Christen wissen, dass es in dieser Welt keine Ordnung geben kann, ohne oben und unten. Leider nicht. Und das Freilassen aller Kräfte führt nur zu einer maßlosen Zerstörung. Wir dürfen heute auch noch etwas anderes hinzusetzen, was gar nicht dasteht. Wir haben genauso Angst vor der Herrschaft der blindwütigen Ayatollahs, die im Namen Gottes in die Staatsgewalt hineingreifen. Sondern das ist ein Feld, das den Fachleuten gehört, die dort wirken sollen, die ihre Grenze und ihren Auftrag in Gott haben. Und Paulus, was sagst du zu den Diktaturen? Auch dort wird noch Recht geübt. In einem ganz begrenzten Umfang. Und davon lebt diese gefallene Welt, diese unter der Sünde und unter dem Bösen stehende Welt. Ich kann die Staatsmacht nur von Gott her verstehen. Es ist alle Gewalt von Gott eingesetzt und hat in Gott ihre Grenze und kann nur von Gott her gerichtet werden. Das Zweite, wir wollen den Dienst des Staates nicht gering achten. Nachdem jetzt uns hoffentlich am Wort Gottes klar geworden ist, dass der Staat nicht die letzte Würde und die letzte Bedeutung hat in unserer Welt, sondern die vorletzte, dann können wir hoffentlich das auch neu einordnen, was hier dasteht. Dass es eine Aufgabe ist, und jetzt meint man, der Paulus reduziert auf einmal die großen Erwartungen an den Staat. Es ist ja schön, wenn der Staat all die großen Probleme lösen könnte. Manchmal meinen Leute, er müsste heute auch noch die ganzen Fragen der Werte des Menschseins auch noch bestimmen können. Oft überfordern wir den Staat einfach da. Paulus sagt, die Hauptaufgabe des Staates ist, dass man auf die Straße gehen kann, dass Ordnung herrscht, dass man sich darauf verlassen kann, dass die schlimmsten Auswüchse des Bösen verhindert werden. Er trägt das Schwert. Und das ist eine Sache, dass man sich auf ein Recht berufen kann und dass es Ordnungen gibt, die die Rechte des Schwachen schützen. Und nun beobachten wir in der Apostelgeschichte, wie das ja häufig vorkam, als Petrus und Johannes damals in Jerusalem verhaftet wurden, als sie den Lahmen geheilt hatten und sie zu Unrecht eingesperrt waren, haben Petrus und Johannes diese Richter des Hohen Rates aufgerufen, richtet selbst, ob es recht ist. Sie haben gesagt, ja, nehmt eure Ordnung wahr. Wir Christen wollen doch nicht dem Staat das absprechen. Wir sollten heute aufpassen, dass wir auch nicht aus pharisäischer Überheblichkeit, ob mit oder ohne Talach, unter dem Deckmantel des Christentums, leichtfertig und oberflächlich Politiker kritisieren. Sie tun einen großen Dienst in dieser gefallenen Welt, in dieser am Chaos stehenden Welt. Und wir wollen dankbar dafür sein. Oder wir erinnern uns, wie Paulus in Philippi damals eingesperrt war, als sie eine besessene Frau geheilt hatten und dann in der Nacht das Erdbeben kam. Am nächsten Morgen sagt der Gefängnisdirektor, nun könnt ihr gehen. Und dann sagt bezeichnenderweise Paulus, nein, wir gehen nicht. Wir warten, bis die Richter kommen und uns offiziell freisprechen. Wir gehen nicht als die, wo so zwischen den Paragraphen durchrutschen. Wir wollen diese Rechtsordnung bis zum Letzten tragen und unterstützen. Christen sind nicht die Saboteure, sondern Christen lieben das Recht und wissen, dass ein Gott des Friedens und der Ordnung ist. Und darum gehört Ehre und Achtung, auch denen, die hier Verantwortung tragen. Wir haben vorhin schon gesagt, dass uns graut vor einem Staat, der sich absolut setzt. Aber wir wollen jedem danken, der heute in dieser Welt ein Amt übernimmt und straft und richtet und Ordnung schafft, weil wir wissen, dass ohne dies keine Gerechtigkeit möglich ist. Wir haben schon in unserer letzten Predigt ganz deutlich den Ruf des Wortes Gottes gehört, dass wir uns vor jeder oberflächlichen Verkürzung irgendwelcher einseitiger Bibelstellen hüten müssen. Wir dürfen den Dienst des Staates nicht gering achten. Ich werde das nie vergessen, als ich als junger Schüler erlebt habe, wie wir uns in den Trümmern Stuttgarts gesammelt haben. 1945, als wir zurückgekehrt sind, und was das für ein Schritt war, als die Eltern einen Wahlzettel ausgefüllt haben. Und wir wussten, hier darf man mitreden und mitbestimmen. Das werden die Älteren nie vergessen. Und ich weiß auch noch, wie man die Radioübertragung gehört hat, als in Bonn ein Staat gegründet war und das Grundgesetz beschlossen war. Als alle damals einmütig auf den Marktplatz in Bonn gezogen sind und gesungen haben, nun danket alle Gott. Weil man erlebt hat, wie ein Volk dort stehen kann, wo die Hölle losbricht. Und wenn es Recht und Ordnung gibt, das können Spötter, wenn sie so etwas hören, missdeuten und auf die Seite werfen, als ob wir damit Ja und Amen zu jedem Unrecht sagen wollten. Nein, ganz gewiss nicht. Und darum soll ein Letztes hinzugefügt werden. Das Reich Gottes ist größer als der Staat. Man hat das Luther immer wieder vorgeworfen, dass er unterschieden habe zwischen Staat und Reich Gottes. Wenn Sie die Ayatollah sehen auf den persischen Regierungsthronen, dann wissen Sie, warum Luther diese Sorge hatte. Dass mit göttlicher Autorität dem Staat etwas zufällt, was ihm gar nicht zufallen kann. Und Luther hat das nicht getan, um den Staat aufzuwerten, sondern um jedem sein Recht zu geben. Und das ist nicht lutherisch, sondern das ist biblisch. Der Staat hat seine Grenzen, und wenn Sie die Worte des Paulus jetzt noch einmal lesen, merken Sie doch, dass er gar nicht groß vom Staat redet. Es war der neronische Staat, der später so viele Christen in den Tod geführt hat. Aber er sagt, gebt ihm Ehre, zahlt den Zoll, zahlt die Steuer, obwohl es eine ungerechte Steuer war, aber zahlt sie, weil er es eben braucht. Und in dieser Welt gibt es eben nichts ohne Ungerechtigkeit oder fast nichts ohne Ungerechtigkeit. Dann zahlt das und geht dorthin, gebt Ehre, zahlt eure Schuldigkeit. Aber in der Bibel wird nie ein Hehl draus gemacht, dass die Gottesordnung des Reiches Gottes etwas völlig anderes ist. Und das ist wunderbar, dass das nun nicht überheblich ausgespielt wird. Und widerstehen Sie jedem Geist, jedem Tönchen, wo das so kommt, als ob das andere das weniger Wichtige wäre. Beides ist bei Gott wichtig. Darum sprach Luther von den beiden Regimenten. Gott braucht beide. Diese Welt wäre schon längst im Chaos verfallen, wenn es nicht so wackere, gerechte und unbestechliche Menschen gäbe. Aber das andere ist das Reich Gottes, und da sagt Paulus eindeutig in der Gemeinde. Nie vor Gericht. Nie. Obwohl er sich selber auf den Richter in Philippi berufen hat. Aber Rechtsstreitigkeit in der Gemeinde, ihr braucht doch nicht vor die Richter gehen. Das müsst ihr doch selber lösen. Ihr könnt doch, ihr habt doch den Heiligen Geist. Oder, wenn es im zweiten Petrusbrief dann heißt, wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Dann war doch das Wissen da, dass ich dieser Welt nicht das schon zumessen darf. Unsere Verwirrung heute kommt doch davon her, dass wir biblische Heilshoffnungen verweltlicht haben und große Teile unseres Volkes diese biblischen Endzeithoffnungen heute mit Hilfe des Staates herstellen wollen. Und das ist illusionär und kann nur ins Gegenteil führen. Dorthin, wo die biblischen Zukunftsweissagungen hinzielen. Darum fordert Paulus zum Tun des Einfachen, des Gehorchens auf. Was ist dann der Staat? Ja, was sind dann die Verpflichtungen, in denen ich lebe? Das ist die Arbeitswelt, in der jeder von uns drinsteht. Das sind die bürgerlichen Pflichten, die wir haben in unserer Stadt. Ich möchte all denen unter Ihnen danken, die erkennen, dass Gott sie auch in diese Verpflichtungen hineinruft und dass sie da drin wirken, nicht um ihrer Ehre willen, sondern um dem Guten zu dienen, um Gerechtigkeit zu schaffen, ob das im Elternbeirat ist oder in sonst einem Amt, weil das eine große Sache ist für Gott. Und besonders schön, wenn man in einem Staat leben darf, der selbst weiß um diese Grenze, dass er nicht das Reich Gottes zu sein braucht und dass er nicht der letzte Glücksbringer ist, sondern dass der Staat eine irdische Hilfskonstruktion in dieser bösen Welt ist. Und das weiß unser Staat. Und er ist dankbar für jeden, der mithilft, in diesem Amt zu stehen. Ich will heute keine Predigt für den Staat halten, sondern dass wir unsere Verpflichtungen erkennen, wo Gott uns hineinstellt. Und das alles schließt Paulus an, nachdem er in Römer 8 so groß gesprochen hat, was ein Christenstand ist, wie man geborgen sein kann in Zeit und Ewigkeit, dass wir die irdischen Verpflichtungen nicht gering achten. Aber jetzt noch einmal, weil das heute so viele bewegt, was ist denn mit dem Unrechtsstaat? Was ist denn mit der Tyrannei? Was ist denn, wenn der Staat seine Grenze überschreitet? Ja, dann sind wir zum Widerstand gerufen. Wann kommt dieser Widerstand? Nicht dann, wenn ich meine, sondern wenn ich nach einem ganz sorgfältigen Prüfen des Wortes Gottes sage, ich kann nicht mehr, weil das so eindeutig gegen Gottes Wort und Gebot steht. Das wird auch heute bei einem Arzt so sein, wenn er in einer Klinik ist und völlig gesunde Kinder abtreiben muss, dass er sagt, ich werde es nicht tun können, auch wenn es in unserem Staat erlaubt ist. Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Werde dieses, was ich hier als Widerstand fordere, nicht bloß in meinem eigenen Kopf begründen können, sondern ich werde es sehr klar mit meinem Gewissen begründen müssen. Und wer von Ihnen auch die notvolle Zeit des Kirchenkampfes im Dritten Reich erlebt hat, weiß, wie es damals nächtelange Diskussionen gab, wo der Widerstand des Christen einsetzen muss und wo er bleiben muss, beharrlich, was das Wort ist, das hier gesagt werden muss, gegen einen Staat, der sich absolut setzt und der der Verländer aller Endzeiterwartungen sein will. Und der seine Grenze nicht mehr weiß. Und gerade in diesem Kapitel von dem Antichristen in Offenbarung 13 steht ja drin, dass die Christen in dieser notvollen Situation, wo dieses ungeheuer Staat alles frisst, man darf nichts mehr kaufen und verkaufen, wenn man nicht das Mahlzeichen auf der Stirn hat, die Christen nicht zur Gewalt greifen. Und die Christen keine revolutionäre Armee gründen, sondern sterben. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Es gibt auch heute viele Christen, die leiden. Und es ist nicht populär, von ihnen zu reden. Wir sollten heute an sie denken, dass in über 70 Ländern der Welt die Ausübung des christlichen Glaubens nicht frei erlaubt ist. Wir sollten dankbar sein für die großen Möglichkeiten, die wir haben. Wir wollen unseren Staat nicht verehren. Wir brauchen ihn nicht mal zu lieben. Aber wir sollten ihn als Gabe Gottes dankbar anerkennen und unseren Dienst dort tun, so wie Gott uns hier braucht. Und wenn andere Verhältnisse eintreten sollten, dann wollen wir nicht stumm sein, weil wir Bürger des Reiches Gottes sind. Und das ist mehr als der Staat, weil wir auf jene neue Welt zuwandern. Und dann wollen wir uns rüsten, wenn es sein muss, auch aufs Leiden. Dass wir allein von Gott her leben. Und auf ihn hin und ihm allein gehorsam sind. Amen. Das Lied O Gott, du frommer Gott, das zeigt uns diese irdischen Verpflichtungen, die wir haben. Wir wollen die Verse 2, 3 und 6 singen. 383. wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir auch für den Frieden, in dem wir leben. Ganz unverdient, bis zum heutigen Tag hast du ihn uns erhalten. Und wir danken dir auch für so viel äußere Ordnung, die unser Leben schützt und die wir so selbstverständlich nehmen. Du hast für jeden eine Aufgabe, wo er wirken soll. Mach uns auch diese Verpflichtung, so deutlich in den äußeren Ämtern zu dienen, auf dich hin und von dir her alles zu verstehen und zu begreifen und doch immer wieder alles zu prüfen, auch an deiner Gerechtigkeit und an deinen Ordnungen. Wir möchten dir danken, dass wir Möglichkeiten der Mitwirkung und der Mitbestimmung haben, auch in unserem Staat. Wir wollen dich bitten für unsere Stadt. Gib du den Verantwortlichen Weisheit, dass sie die Probleme lösen können, die dort anfallen. Und wir möchten dich besonders auch bitten für alle, die Verantwortung tragen, ganz besonders dort auch für die Verhandlungen in Genf. Wir wissen, dass du viel lenken kannst. Auch die Herzen der Gewaltigen dieser Welt. Und wir möchten dich bitten, dass du auch angesichts der großen Not so vieler Menschen doch immer wieder deine Wunder tust, dass Heil geschieht, dass Notleidenden geholfen werden kann, dass Lösungen gefunden werden, die den Frieden erhalten. Wir sind so froh, dass wir beten dürfen, auch für alle Regierungsgewalt und dass du Gebet erhörst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 496, den 5. und den 6. Vers. Wir haben gedacht, es ist am nettesten, wenn man hier noch am Schluss des Gottesdienstes auch die Kandidaten zum Kirchengemeinderat vorstellt. Das ist immer für die Kandidaten gar nicht angenehm, ich sage immer, auf dem Präsentierteller zu liegen. Aber es ist ja nett, wenn man sich kennenlernt. Und wir sind so dankbar, dass wir so viele haben, die bereit sind, auch Verantwortung zu übernehmen in unserer Gemeinde. Ich habe Sie einfach gebeten, dass Sie irgendwie ein paar Worte dazu sagen, wie es in unserer beschränkten Zeit noch möglich ist. Nun haben Sie an Ihrem Platz auch extra nochmal die Zettel, die unseren Gemeindegliedern schon zugestellt wurden, aber damit Sie sich einfach noch mal informieren können, dann gehen wir gerade dem Alphabet entlang.
Mein Name ist Manfred Albrecht. Seit 18 Jahren wohne ich in der Gemeinde. Ich bin verheiratet mit einer Pfarrerstochter und habe 3 Kinder im Alter von 12, 11 und 9 Jahren. Mein Beruf ist Ingenieur. Ich bin in der Geschäftsleitung einer Präzisionswerkzeugfirma tätig. In langjähriger Tätigkeit als Jugendgruppenleiter im CVDM Esslingen ist mir das Wort und die Verkündigung von Jesus als Wegweiser für mein Leben und auch heute für unsere Gemeindearbeit wichtig geworden. Seit 1971 bin ich hier in der Gemeinde Kirchengemeinderat. Und wenn Sie mich weiterhin haben möchten, dann bin ich gerne bereit, weiterzuarbeiten.
Bayer ist mein Name. Seit Jahrhunderten ist in der Kirche, wenn auch unter Schwierigkeiten und manchen Fehlentwicklungen, das Wort Gottes bewahrt worden. Deswegen sitzen wir ja alle hier. Ich möchte nun, dass es bei dieser Aufgabe bleibt, dass das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus, bei dem allein die Zukunft ist, verkündigt wird. Das ist auch mein Anliegen.
Mein Name ist Christa Daniels. Ich bin hier in der Gemeinde aufgewachsen, bin auf einer Gemeindefreizeit auf Michelsberg zum Glauben gekommen und ich möchte dazu beitragen, wenn es Gott will, ich in den Kirchengemeinderat hineingewählt werde, dass wir einer Gesinnung sind und die Entscheidungen, die in der Gemeinde gefällt werden müssen, nach Gottes Willen fällen.
Sie kam bloß gerade erst rein, weil sie drüben Kinderkirche gehalten hat. Das sie meint, sie sei erst gerade aufgestanden. Gerhard Ellermann.
Mein Name ist Gerhard Ellermann. Ich bin 37 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder. Das steht auch in dem Prospekt drin. Deswegen möchte ich das nicht nochmal alles wiederholen. Sie können es nachlesen. Aber das möchte ich nochmal wiederholen, dass mir es wichtig ist, dass das Evangelium, die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, die Mitte der Gemeindearbeit bleiben soll.
Mein Name ist Martha Faul. Ich wohne seit 1945 in der Gemeinde und bin seit 14 Jahren in der Gemeinde tätig. Ich bin Witwe und habe 4 erwachsene Kinder und alles andere steht im Prospekt.
Mein Name ist Karl Frank, bin von Beruf Bäckermeister und seit 1962 im Kirchengemeinderat. Meine Hauptaufgabe hier sind die Bausachen, ansonsten mache ich allen Dienst, weil es um des Herrn Sache geht, mit Freuden.
Ich heiße Lechler. Bin seit 1951 hier in der Gemeinde wohnhaft. Ich habe seit einigen Jahren schon im Kirchengemeinderat mitgewirkt und bin insbesondere tätig für die Aufgaben des Kirchbauvereins. Und mir geht es darum, dass eben aus der Gemeinde mit entsprechendem Kraft und Schwung für den Glauben gesorgt wird und das Evangelium in erster Linie vor uns steht.
Das muss ich geschwind erklären, wir bauen keine Kirche, sondern das ist der alte Verein, der damals gegründet wurde, bevor die erste Kirche gebaut wurde, der immer als Unterstützungskasse unserer Gemeinde noch weiter besteht. Das sage ich dafür. Dankeschön.
Hans-Werner Schiermann, Verwaltungsleiter der Blindenanstalt, einer Bildungseinrichtung für Blinde und Sehbehinderte in Stuttgart. Ich habe noch 4 Jahre des Krieges miterlebt und die große Wende meines Lebens durch Gefangenschaft und durch eine Evangelisation danach erlebt. Auch interessant unter dem Thema der 3 Großmächte, der Macht der Welt, der Macht der Sünde und der Macht Gottes. Nach dieser Wende brauche ich immer wieder Korrektur, wie jeder, der in den Glauben an Jesus Christus hineingetreten ist. Und in einer biblisch orientierten Seelsorge möchte ich anderen helfen, diese Kurskorrektur und die Wende des Lebens zu bekommen.
Die Frau Schulz war gestern erkrankt, ist sie nicht doch noch hier? Sie war schon gestern zwei Tage krank, dann wollen wir ihrer auch gedenken und für sie beten, dass Gott sie bald wieder ganz gesund mache.
Ich heiße Hartmut Steb. Ich möchte gern, dass wir die Freiheit, die uns gegeben ist, noch weiter dazu benutzen, das Evangelium unter jungen und alten Menschen auszubreiten und das in einer Gemeinde tun, wo jeder seine Gaben einbringt.
Ich heiße Gebhard Trautmann, ich bin verheiratet und wir haben drei kleine Kinder. Seit 1971 lebe ich in Stuttgart und bin da auch zum entscheidenden Glauben an Jesus Christus gekommen. Seit 1975 arbeite ich in der Gemeinde mit und diese Freude und die Erfahrung, die ich in meinem Glauben an Jesus Christus machen durfte, das ist mir auch Verpflichtung, dies an andere Menschen weiterzugeben.
Ich bin Ulrike Waldmann, ich bin Hausfrau. Vor meiner Heirat war ich als Chemielaborantin in einem großen Stahlwerk tätig. Ich bin seit 15 Jahren in dieser Gemeinde und ich möchte verantwortlich mithelfen, dass Gottes Wort in die Tat umgesetzt wird.
Ich bin Erika Wertz, ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, hielt in der ersten Ludwig-Hofacher Kirche Kindergottesdienst, wurde in der Leonhardskirche konfirmiert. Nach über 40-jähriger Pfarramtstätigkeit meines Mannes sind wir hierher wieder umgezogen und seit 1971 lebe ich wieder hier. Viele kennen mich von meinen Besuchen im Bethesda-Krankenhaus. Deshalb liegen mir die Alten am Herzen, aber auch alle Jugendarbeit. Und ich wünsche, dass alle Dienst unter der Leitung des Heiligen Geistes geschehe und dass sein Wort nicht leer zurückkomme.
Jetzt ist bloß was Dummes passiert, dass man eine 13 Stimme hat. Gell, dass man alle wählen können. So, jetzt darf ich Sie wieder bitten. Ganz herzlichen Dank, dass Sie das gemacht haben. Dass Sie sich hier so vorgestellt haben, das ist doch eine Hilfe über den Sichtkontakt. Ich möchte nur noch zur Wahl sagen, das ist jetzt wichtig zum Zuhören. Wer in Stuttgart oder sonst wo den zweiten Wohnsitz hat und den Hauptwohnsitz in der Württembergischen Landeskirche und am zweiten Wohnsitz wählen will, der sollte so bald wie möglich das Wahlrecht für den zweiten Wohnsitz beantragen. Man kann es theoretisch bis drei Tage vor der Wahl noch tun, aber das wird meist im konkreten Fall schwierig sein. Tun Sie so bald wie möglich, wenn Sie am zweiten Wohnsitz wählen wollen. Wer am Wahltag selber nicht persönlich wählen kann, weil er weiß, dass er dort schon krank ist oder verreist, der soll zeitig den Antrag auf Briefwahl stellen. Auch das ist hilfreich, wenn man das schon zeitig tut, damit das dann erledigt ist. Die Auswärtigen, die in unserer Gemeinde wählen, die haben hinten ihre Wahlausweise und sollten die nachher mitnehmen auf so einem Simson liegen. Heute Abend beginnt unsere dreitägige Bibelwoche, zu der ich Sie noch mal einladen will. Da hinten liegen auch noch die Zettel. Jesus ist mächtiger. Ich möchte Sie bitten, ob Sie nicht auch jemand einladen können. Wir wollen die so gestalten, um anderen Menschen Appetit zu machen, mit Jesus zu leben. Wir haben die neuen Gemeindebriefe, die in den nächsten 14 Tagen ausgetragen werden sollten. Da hatten wir ein bisschen Zeit, das ist ganz gut, dass es nicht so schnell gehen muss. Vor allem als Einladung zum Adventsabend schon, drüben im Clubzimmer. Wer uns mithelfen kann, bitte drüben die Mappen mitnehmen mit den Gemeindebriefen. Unser Opfer heute ist für die Ausbildung junger Leute bestimmt, die in den Missionsdienst gehen. Sehen wir heute als ganz wichtig an. Junge Leute wollen da gehen. Wir haben ja eine Liste mit 1200 unbesetzten Berufen in der Mission. Und junge Leute sind bereit zu gehen, aber sie müssen oft noch eine Zusatzausbildung, besonders in biblischer Weise, haben. Und damit diese jungen Leute in den Missionsdienst gehen können, wollen wir das unterstützen. Vielen Dank für alle Gaben. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Eugen Sebesta, Kaufmann, 85 Jahre, Nevstraße 2. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, er behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das Wort hörten wir bei der Bestattung. Nun wollen wir uns auch unter die segnende Hand unseres Gottes stellen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Musik.